Polish Radio External Service.
Tu Warszawa, tu Polskie Radio. Hier ist Warschau. Sie hören den Auslandsdienst des polnischen Rundfunks. Am Mikrofon begrüßt Sie Kamila Lutostańska. Herzlich willkommen. Polen und Deutschland feiern bald den 35. Jahrestag des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrags. Aus diesem Anlass werfen wir einen Blick auf die deutsch-polnischen Beziehungen aus verschiedenen Perspektiven. Darüber haben wir bereits mit dem deutschen Botschafter in Polen, Miguel Berger, gesprochen. Heute hören Sie ein Gespräch zum selben Thema mit einer polnischen Expertin. Und danach? Danach senden wir zwei Folgen unserer neuen Sendereihe über Frédéric Chopin. Wer war er, bevor er zur Legende wurde? Polen und Deutschland feiern im Juni den 35. Jahrestag des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrags. Während der deutsche Botschafter in Warschau von neuen Impulsen spricht und die regionale Zusammenarbeit lobt, sieht unsere heutige Gesprächspartnerin vor allem Stagnation. Marzenna Guswetter hat das deutsch-polnische Verhältnis aus mehreren Perspektiven erlebt, als polnische Journalistin in den 80er und 90er Jahren, als Forscherin zur polnischen Grenzregion und zuletzt als Direktorin der Vertretung der Europäischen Kommission in Polen. Heute schreibt sie als Senior Fellow für Visegrad Insight. Mit Marzenna Guswetter hat Adam Deniso gesprochen.
Am 17. Juni jährt sich die Unterzeichnung des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrags zum 35. Mal. Mein Gast heute hat das deutsch-polnische Verhältnis aus mehreren Perspektiven erlebt, als polnische Journalistin in den 80er und 90er Jahren, als Forscherin zur deutsch-polnischen Grenzregion und zuletzt auch als Direktorin der Vertretung der Europäischen Kommission in Polen. Heute schreibt sie als Senior Fellow bei Visegrad Insight. Dr. Marzenna Guswetter, herzlich willkommen.
Guten Tag.
Guten Tag. Dr. Marzenna Guswetter, Sie haben Ihr Berufsleben 1982 begonnen, fast ein Jahrzehnt vor der Unterzeichnung des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrags. Wenn Sie an den Juni 1991 zurückdenken, an Bielecki und Kohl in Bonn, was haben Sie persönlich damals geglaubt, was da eigentlich unterzeichnet wird? Ein Versöhnungsdokument, eine Sicherheitsgarantie, eine Eintrittskarte nach Westen oder ganz was anderes?
Nun, ich habe das vor allem gesehen als so einen wichtigen Schritt in den deutsch-polnischen Beziehungen und so einen Stabilisierungsfaktor. Meine Arbeit damals auch beim Auslandsdienst des polnischen Rundfunks konzentrierte sich in den 80er Jahren sehr stark auf die Frage der Grenze, der sozusagen der Anerkennung seitens der Bundesrepublik Deutschland der Oder-Neiße-Grenze. Und dann natürlich nach der deutschen Wiedervereinigung war das weiterhin ein Thema und auch ein großes Fragezeichen, wie die neue Bundesrepublik sozusagen sich dazu äußern und verpflichten wird, fühlen wird. Und das war, denke ich, damals so das Wichtigste, dass diese Oder-Neiße-Grenze ohne Wenn und Aber steht, auch für das vereinte Deutschland. Das war sicherheitspolitisch für Polen sehr wichtig, weil die Menschen auch in den sozusagen neuen polnischen Gebieten nach 45, ja, es gab dort immer so ein Gefühl eines Provisoriums. Man wusste nicht, bleiben wir hier jetzt oder für immer oder vielleicht doch nicht. Und das war sozusagen auch der Grundpfeiler, diese Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze auch für die deutsch-polnischen Beziehungen danach. Also das war dann vom Tisch. Und man konnte weitergehen.
Also gewissermaßen eine Sicherheitsgarantie vor allem.
Genau.
35 Jahre später hat sich die Lage diametral verändert, sowohl bilateral als auch geopolitisch. Wenn Sie das heutige Verhältnis und die Etappen dazwischen, was dazwischen geschehen ist, in einem oder wenigen Sätzen beschreiben müssten, jemandem, der vielleicht die ganze Zeit nicht in Europa war, wie würden Sie den aktuellen Stand und die wichtigsten Meilensteine auf den Punkt bringen?
Wir haben mehrere Etappen durchlebt. Viele vergessen das heutzutage, aber nach der Wende in Polen und auch nach der Wiedervereinigung waren ja noch sowjetische Truppen an dieser Grenze massiv stationiert. Und das war sozusagen das erste, also der Abzug der sowjetischen Truppen. Dann, nachdem die Frage der Grenze geregelt war und die Truppen abgezogen sind, dann ging eine neue Etappe los, und zwar die Hinarbeitung auf Polens Mitgliedschaft in der NATO und in der Europäischen Union. Dann natürlich die Mitgliedschaft Polens in der EU, die auch sehr stark von Deutschland unterstützt worden ist. Das war natürlich eine ganz, ganz neue Etappe, dass man sozusagen einen gemeinsamen Wirtschaftsraum hatte. Es dauerte dann etwas natürlich, bis Polen in das Schengen-Abkommen auch aufgenommen worden ist, also die Grenzen geöffnet wurden für den touristischen Verkehr, ohne dass man jetzt Pass oder Personalausweis vorzeigen konnte. Das war 2007. Das war natürlich auch eine sehr große Erleichterung. Dann Deutschland hat sich sehr viel Zeit gelassen mit der Öffnung des Arbeitsmarktes für Polen. Die Angst vor der Überschwemmung des deutschen Marktes durch polnische Arbeiter begleitete eigentlich auch die ersten Jahre nach Polens EU-Beitritt. Das erwies sich dann leider als ein Fehler, weil die meisten Polen die Mitgliedschaft in der EU genutzt haben, um nach Großbritannien zu gehen, weil Großbritannien sofort den Arbeitsmarkt eröffnet hat. Insofern schade, weil nicht nur, weil Großbritannien dann natürlich auch aus der EU ausgetreten ist, aber viele Kontakte zwischen Deutschland und Polen, eine Festigung dieser Kontakte ist dann natürlich auch verloren gegangen, dadurch, dass die Hauptmigration in Polen nach EU-Beitritt nach Großbritannien gegangen ist. Und ja, danach, soll ich sagen, wurde vieles aufgebaut, vor allem auch im Grenzgebiet durch die zwischenmenschlichen Kontakte. Wir sind jetzt irgendwie schon seit einigen Jahren an einem Punkt gekommen, wo wir doch leider von einer gewissen Stagnation reden müssen. Ja, also was erreicht werden konnte, wurde erreicht, aber es gibt irgendwie keine Impulse, die weitergehen würden. Also es gibt ein, würde ich sagen, ja, nicht Gleichgültigkeit, aber das Interesse deutscher Politiker an Polen und auch polnischer Regierungspolitiker an Deutschland hat sich sehr verkleinert. Wir haben irgendwie keinen politischen Ansporn, keinen politischen Willen, hier mehr zu tun. Und wenn ich denke, mehr zu tun, dann meine ich nicht nur die ungelöste Frage einer moralischen Verpflichtung seitens der Bundesrepublik, um der polnischen Bevölkerung zu irgendwie so eine Geste zu präsentieren, der Wiedergutmachung. Es ist natürlich rechtlich klar, dass Polen keine Ansprüche hat auf finanzielle Entschädigung seitens der Bundesrepublik. Aber außer dem pragmatischen und dem rechtlichen bleibt ja auch noch die Frage der Emotionen. Und ich denke schon, dass in Polen die Bedingungen für mehr Vertrauen gegenüber Deutschland und mehr Offenheit gegenüber dem Ausbau der Beziehungen mit Deutschland, das wäre schon irgendwie so eine Geste, entweder eine Zahlung für die noch etwa 50.000 lebenden Opfer der Nazi-Herrschaft in Polen oder die Beteiligung am Wiederaufbau eines zerstörten Denkmales in Polen. Also ich denke, das steht noch aus. Es wird aber derzeit auch alles überlagert, natürlich durch die neue sicherheitspolitische Lage, durch den Krieg in der Ukraine, durch den Rückzug der USA sozusagen aus dem Engagement in Europa und natürlich durch die vielen Brandherde, die es in der Welt gibt.
Das ganze Gespräch mit Marzenna Gusfetta finden Sie auf unserer Homepage auslandsdienst.pl. Und nun hören Sie zwei Folgen unserer neuen Sendereihe über Frédéric Chopin und Orte seines Lebens in Warschau. Wir beginnen im Sächsischen Garten, dort, wo der junge Chopin als Kind Zeit mit seiner Familie und Freunden verbringt. Danach besuchen wir den Kazimierzowski-Palast, den Sitz des Warschauer Lyzeums, in dem die Familie Chopin lebt und sein Vater unterrichtet. Wer war Chopin, bevor er zur Legende wurde? Warschau, Anfang des 19. Jahrhunderts. Polen existiert nicht auf der politischen Landkarte Europas. Nach den Teilungen steht Warschau unter russischer Herrschaft. Frédéric Chopin wird 1810 in Żelazowa Wola geboren, wächst aber in Warschau auf. Wir sind im Sächsischen Garten, ein Ort der Spaziergänge und vielleicht einer der ersten Räume, in denen Chopin die Stadt bewusst wahrnimmt. Wie sah die Welt aus, in die er hineingeboren wird, und welche Rolle spielt seine Familie? Darüber spreche ich mit Dr. Alexander Laskowski vom Chopin-Institut. Guten Tag.
Guten Tag.
Herr Laskowski, in welcher politischen und gesellschaftlichen Realität wächst Chopin in Warschau auf?
So, Warschau befand sich während Frédéric Chopins Lebenszeit eigentlich von 1810 bis 1830, so bis zu seiner Abreise, in einer politisch komplexen Lage. Die Stadt gehörte zum Königreich Polen, das mit dem Russischen Reich verbunden war. Es war eine Zeit tiefgreifender Veränderungen, kultureller Blüte und zunehmender Spannungen, die schließlich kurz nach Chopins Abreise zum Ausbruch des Novemberaufstands führten.
Was ist das für ein Elternhaus, das Elternhaus von Frédéric Chopin, das Elternhaus, in dem Chopin in Warschau aufwächst? Und welche Rolle spielt sein Vater?
Das war eine glückliche Ehepaar, das muss man zuerst sagen. Eine Polin, die Justyna Krzyżanowska hieß, und Nikola, oder auf Polnisch Mikołaj Chopin, der Vater. Der Vater war eigentlich ein Franzose und wurde 1771 in Marionville in Lothringen geboren und im Alter von 16 Jahren, circa um 1787, kam er nach Polen, wo er sein gesamtes Erwachsenenleben verbrachte und das er als seine Heimat betrachtete. Beruflich war Nikola Französischlehrer und Hauslehrer. Er unterrichtete in Adelsfamilien, zum Beispiel in Żelazowa Wola bei den Grafen Skarbek, wo er seine künftige Ehefrau Justyna kennengelernt hatte.
Also wir können zu dem Schluss kommen, dass Chopin eine glückliche Kindheit hatte.
Eine sehr glückliche Kindheit, weil die Eltern liebten sich sehr. Die hatten 4 Kinder, Frédéric François auf Französisch und 3 Töchter. Man sagt heute, dass sie eigentlich eine gutbürgerliche Familie waren. Die hatten ganz viel Geld, um das Leben zu genießen, um Musik zu studieren und auch in den besten Milieu von Warschau gesellschaftliche Kontakte zu haben. Und der Vater als Pädagoge kümmerte sich sehr für Chopins Entwicklung, aber auch sah sofort, dass sein Kind ein Genie war.
Wissen wir, ob Frédéric Chopin mit seinem Vater Französisch zu Hause gesprochen hat? Wissen wir das?
Ja, genau, das war eine Selbstverständlichkeit. Zuerst war der Vater ein Franzose und dann im 18. Jahrhundert war Französisch eigentlich die paneuropäische Sprache damals. Es war nicht so selbstverständlich wie heute, dass man Englisch sprach. Eigentlich in Polen, das wäre zuerst Französisch, selbstverständlich in einer adeligen Familie, aber in eine gut bürgerliche Familie auch. Und dann Deutsch und Russisch. Und dann Latein und Griechisch, selbstverständlich. So, der Vater kümmerte sich sehr für die Entwicklung und Education seines Sohnes und deswegen sprach man Französisch zu Hause, auch mit den Kollegen von Frédéric. Aber auch Polnisch, der Vater sprach sehr gut Polnisch.
In welchem sozialen und kulturellen Milieu bewegt sich die Familie Chopin? Sie haben das schon angesprochen.
Ja, nur ein bisschen. So der gesellschaftliche Kreis der Familie Schuppen in Warschau umfasste die intellektuelle, künstlerische und auch aristokratische Elite der damaligen Hauptstadt Polens. Das Haus von Mikołaj und Justyna Chopin, oder Chopin, die Aussprache in Polnisch klingt eigentlich so. In der Krakowskie-Przedmieście Straße war ein offener Salon, der von den bedeutendsten Künstlern und Gelehrten der Zeit frequentiert wurde. So, es gab sehr viele Freunde, die gut gebildete, entweder Professoren oder Künstler waren. So, das war wirklich die Elite dieser Stadt.
Wie sieht Chopins Alltag als Kind in Warschau aus? Wissen wir das?
Wir wissen ganz viel darüber. So, Fryderyk Chopins Alltag in Warschau bis 1830, so seine Abreise, war geprägt von zuerst intensiver kreativer Arbeit, Studien und dann gesellschaftlichen Anlässen und Spaziergängen. Der liebte wirklich spazieren gehen, auch hier im Saski-Garten. Als junger, brillanter Pianist und Komponist war Chopin Stammgast in der Warschauer Salons und sein Leben drehte sich um die angesehenen Orte im Stadtzentrum. So ein typischer Tag für Chopin wäre am Morgen Ausbildung und Komposition, dann am Vormittag Spaziergänge und Inspiration, könnte man sagen, und am Nachmittag gesellschaftliches Leben und auch Cafés. Da gab es sehr viele Cafés hier in Warschau und eigentlich der kleine Chopin liebte heiße Schokolade.
Welche Rolle spielen Orte in der Stadt, wie etwa der Saski-Garten, der Sächsische Garten, in dem wir uns hier befinden? Welche Rolle spielten sie in dem Leben des jungen Chopins?
Eigentlich.
Oder des kleinen Chopins vielleicht?
Das ist besser so zu sagen, weil als der kleine Chopin, sechsmonatige Chopin, mit seiner Familie selbstverständlich aus Szelazowa Wola, so seine Geburtsort, nach Warschau umsiedelte, das erste Wohnsitz war im Sächsischen Palast, der wurde während des Zweiten Weltkriegs in die Luft gesprungen. So im September 1810 zog die Familie Chopin von Szelazowa Wola nach Warschau und bezog den rechten Flügel, so einen Anbau des Sächsischen Palastes, dieser Grenze direkt an den Sächsischen Garten, der für den jungen Fryderyk zu einem natürlichen Hinterhof wurde. Einen so schönen Hinterhof, muss man dazu auch sagen.
Ja, man kann sich vorstellen, der war so schön gepflegt damals wie heute. Ja, wir genießen die schönen Blumen, die Tulpen, die viele Bäume. Wissen wir, ob der Garten so aussah wie heute?
Ja, wir wissen das genau und es war komplett anders. Zuerst, es gab einen Palast, aber auch die Blumen und die Bäume waren anders gepflegt. So, es war ein Garten auch aus dem 18. Jahrhundert, an die französische Mode angepasst. Heute würde ich sagen, es sieht ein bisschen englischer aus.
Es ist sehr angenehm, sich vorzustellen, dass hier der kleine Frédéric Chopin spielte, vielleicht mit seinen Freunden, mit seinen Eltern spazieren ging. Herr Laskowski, kann man sagen, dass solche Orte die Wahrnehmung des jungen Chopins von Klang und Atmosphäre geprägt haben?
Selbstverständlich, die direkte Umgebung im Kindheit sehr wichtig für die Entwicklung jeder Person ist. Und mit einem Genie, es ist viel stärker. So, diese große Liebe für die Natur und Schönheit, diese Liebe finden wir in Chopins Musik. Und ich glaube, das ist meine persönliche Meinung, dass man eigentlich hört ein bisschen von Warschau auch, von dem Saskigarden in Chopins große Klavierwerke.
Ja, das war meine nächste Frage. Welche Bedeutung behält Warschau später für Chopin, auch nach seiner Emigration nach Frankreich?
Selbstverständlich, es diente ihm als wichtiger Bezugspunkt, Quelle der Sehnsucht und künstlerischen Inspiration, obwohl der Komponist Polen 1830 verließ, um seine Karriere voranzutreiben. Er dachte, es war keine Emigration, eigentlich eine Grand Tour, wie man damals sagte. Aber nach dem Ausbruch des Novemberaufstands, seine Abreise zu einer dauerhaften Emigration und Warschau, zum Symbol seiner verlorenen Heimat wurde.
Er schrieb in seinen Briefen oft über seine Sehnsucht nach Warschau.
Er schrieb viel über seine Sehnsucht nach Warschau, nach seinen Eltern, Schwester, Familie, Freunde, die Cafés hier in Warschau und eine glückliche Zeit, wo er im Kreis von Freunden als Kind sehr glücklich war.
Nach dem Sächsischen Garten gehen wir nun an einen anderen Ort, der viel über Chopins Jugend erzählt. Im Kazimierzowski-Palast lebte die Familie Chopin im Warschauer Lyzeum. Hier wächst Frédéric in einem Umfeld aus Bildung, Musik und Begegnungen auf. Wir sind am Kazimierzowski-Palast, Kazimierzowski-Palais, heute Teil der Universität Warschau. Zu Chopins Zeiten befand sich hier das Warschauer Lyzeum. Frédérics Vater unterrichtet an dieser Schule und die Familie wohnt im selben Gebäude. Chopin wächst also direkt im schulischen Umfeld auf. Er lebt, lernt und musiziert an ein und demselben Ort. Was bedeutet das für seine Entwicklung? Darüber spreche ich mit Dr. Alexander Laskowski vom Chopin-Institut. Guten Tag.
Guten Tag.
Herr Laskowski, Chopin wächst also direkt in einer Schule auf. Was ist das für ein Umfeld?
Das Warschauer Lyzeum war ein renommiertes staatliches Gymnasium für Jugend und das beste im Königreich Polen. Hier studierte Frédéric Chopin von 1823 bis 1826. Die Schule, wie Sie sagten, befand sich im Kazimierzowski-Palais, heute Universität Warschau, und wurde von Samuel Bogumił Linde geleitet. Chopins Vater Mikołaj unterrichtete dort als Professor der französischen Sprache.
Welche Bedeutung hatte das Warschauer Lyzeum im damaligen Warschau?
So, das Warschauer Lyzeum besaß unter Frédéric Chopin eine enorme gesellschaftliche und kulturelle Bedeutung und diente während der Teilung Polens als Zentrum für die Herausbildung der polnischen intellektuellen und künstlerischen Elite. Seine vornehmste gesellschaftliche Bedeutung zeigte sich in vielen Aspekten, so zum Beispiel Schmiede der Eliten und Intellektuellen. Die Schule galt als die beste weiterführende Bildungseinrichtung im Königreich Polen und bildete junge Menschen aus, die später das politische und kulturelle Leben prägten. Es war ein Zentrum der polnischen Identitätsbildung, trotz politischer Zwänge. Die Schule wurde unter preußischen Herrschaft gegründet. Entwickelte sich das Lyzeum zu einem Ort der Bildung im polnischen Geist und förderte die polnische Kultur und die polnische Sprache. Dank eines Stipendiensystems, das auf Bedürftigkeit nachweisen basierte, zog das Lyzeum junge Menschen aus unterschiedlichen Verhältnissen an, darunter auch Schüler aus weniger wohlhabenden Familien. Es war selbstverständlich ein intellektuelles und künstlerisches Zentrum, und es war wichtig für Fryderyk Chopin und für die damaligen Polen.
Herr Laskowski, mit welchen Menschen kommt der junge Chopin hier in Kontakt?
So, hier lernt er eine Gruppe von Freunden kennen, mit denen er zeitlebens in Kontakt blieb. Darunter, das sind gut bekannte Namen für alle Musikliebhaber und alle Leute, die eigentlich Chopins Biografie kennen. So, die Namen sind Titus Wojciechowski, Jan Matuszyński, Wilhelm Kolberg, Julian Fontana, Dominik Dziewianowski und Konstanty Pruszak, die Freunde von Fryderyk Chopin.
Welche Rolle spielt dieses intellektuelle Umfeld für die Entwicklung des jüngen Künstlers?
Es spielt eine bedeutende Rolle in seiner umfassenden intellektuellen, kulturellen und auch sozialen, das muss man auch sagen, Entwicklung, obwohl es eine allgemein bildende Schule und keine Musikfachschule war. So, es gab eine umfassende geisteswissenschaftliche Bildung, die Schule unter der Leitung von Samuel Bogumił Linde bot ein hohes Bildungsniveau. Dort erwarb Chopin fundierte Kenntnisse in Literatur, Griechisch, Latein und selbstverständlich auch Polnisch, Geschichte und Geographie, die ihn zu einem weltoffenen Intellektuellen formten.
Ist also Chopin eher Teil dieser intellektuellen Welt Warschaus oder steht er schon ein wenig außerhalb als junges Genie?
Er war ein Genie geboren, aber die Frage wäre wirklich, wusste man schon, dass es einen so großen Genie gab? Selbstverständlich. Er spielte viele Konzerte, er veröffentlichte seine Werke schon hier in Warschau als junger Komponist. Er studierte und sein Professor Elsner wusste sofort, dass es ein erstrangiges Talent ist. Und auch Warschau wurde von vielen berühmten Musikern besucht. Und die hatten auch die Gelegenheit, Chopin zu hören und auch wussten sofort, ein Genie. Nur später schrieb der Robert Schumann Hut ab, ein Genie. Aber hier in Warschau wussten wir das vorher.
Und was nimmt er aus dieser Zeit im Kazimierzowski-Palast für sein späteres Leben mit?
Ich würde ganz kurz sagen, wunderschöne Erinnerungen, gute Bildung, viele Freunde und eine ewige Nostalgie.
Von hier aus beginnt sein Weg, der ihn später in einen anderen Ort in Warschau führen wird, den wir noch besuchen werden. Das waren die ersten Folgen unserer Sendereihe über Fryderyk Chopin, die Sie auch auf unserer Homepage mit schönen Fotos finden können. Wenn Sie im Sommer eine Reise nach Warschau planen, könnten diese Informationen über Orte, die mit Chopin verbunden sind, für Sie interessant sein. Das erhoffen wir zumindest. Und das war's für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Kamila Lutostańska. Do usłyszenia.
Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do suschenja. Wir hören uns.